Ja, guten Morgen. Was war Jesus wichtig? Wenn man vielleicht rauskriegen wollte, was jemandem wichtig ist, dann guckt man vielleicht darauf, was er sozusagen als allerletztes gesagt hat. Was er als allerletztes zu den Leuten gesagt hat, die ihm wichtig waren. Da könnte ja was drinstecken, was sozusagen wichtig ist für einen. Also was im Gedächtnis derjenigen zurückbleiben soll, die zurückbleiben. Was ist das Letzte, was Jesus sagte und was Jesus zu den Leuten sagte, die ihm wichtig waren, also seinen Jüngern, die Leute, die mit ihm rumgezogen sind? Und die Antwort ist, naja, kommt drauf an. Es kommt natürlich ziemlich darauf an, in welches Evangelium man reinschaut. Die Evangelien sind insbesondere, was die letzten Kapitel betrifft, nicht ganz sozusagen genormt oder einheitlich. Da kommen sehr verschiedene Dinge vor. Wo sie sich einig sind, ist, dass Jesus gestorben ist und dass Jesus auferstanden ist, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Aber in manchem drumherum sind sie sich nicht so ganz einig. Heute halte ich mich einmal an Johannes und werde nachher vorlesen aus Johannes 17, 20 bis 23. Das sind sozusagen die letzten Worte vor seiner Verhaftung, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Was ich vorlese, gehört sozusagen unter den letzten Worten wieder zum allerletzten. Also es ist Teil, in Johannes gibt es eine längere Rede. Maria hat gesagt, das hohepriesterliche Gebet, aber da geht über mehrere Kapitel eine Rede von Jesus und ein Gebet zum Schluss. Und ganz zum Schluss kommt sozusagen das, was ich vorlese. Dann kommen noch drei Verse und dann wird Jesus verhaftet. Also das scheint was zu sein, was ihm wichtig war, was er seinen Jüngern nochmal sagen wollte, was ich jetzt vorlese. Ich bete nicht nur für Sie, sondern auch für alle, die durch Ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass Sie alle eins seien. So wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Also was Jesus wichtig ist, offensichtlich ist, dass sie eins sind. Das ist das, was er seinen Jüngern ganz am Ende als eine der fast letzten Botschaften mitgibt. Ich bete darum, dass ihr eins seid, sagt er. Das ist ihm wichtig. Also ein Text über Einheit. Und ich habe mich tatsächlich nach meiner letzten Predigt, die war, glaube ich, auch, die letzte war tatsächlich auch über Einheit, habe mir schon nochmal Gedanken gemacht drüber und dachte, ich will es nochmal versuchen, nochmal von der anderen Seite vielleicht, wie das letzte Mal. Letztes Mal war es ja mehr so eine Theologie des Streits in der Gemeinde. Dieses Mal würde ich es ganz gerne nochmal versuchen, ein paar Gedanken mehr zum Thema Einheit zu machen. Es hat mich irgendwie nicht losgelassen und ich dachte, ich mache mal nochmal weiter an dem Punkt. Ehrlich gesagt, es ist auch noch immer noch ein bisschen, ich bin immer noch nicht ganz damit fertig, was in Corona passiert ist mit unserer Gemeinde und auch mit anderen Gemeinden, dass wir das irgendwie da ganz schwer geschafft haben oder vielleicht auch nicht geschafft haben, eine Einheit zu halten. Also Jesus bittet um Einheit. Das Wichtigste für alle, die zum Glauben gekommen sind und für seine Jünger ist, dass sie eins seien. Und mein erster Gedanke war, na, Jesus hat wahrscheinlich geahnt und gewusst, wie es kommt. Als er ahnt schon, was in Zukunft kommen wird, er ahnt vielleicht auch, wie es mit seiner Gemeinde in der Welt enden wird. Oder wie mindestens der heutige Zwischenstand sein wird, was das Thema Einheit betrifft. Ich habe mal nachgeguckt, Wikipedia, und war dann doch völlig verblüfft. Es gibt 40.000 christliche Konfessionen. Also ich habe es nicht geglaubt. Ich war platt, als ich die Zahl gelesen habe. 40.000. Also Ich hab dann nachgeguckt, Liste der Konfessionen, und da waren allein schon in denen, die irgendwie bekannt sind, Hunderte. Also kann man in Wikipedia, ich weiß nicht, da kann man listenweise lesen. Interessant finde ich dann auch so, dass es alleine Länder gibt, wo 5 Lutheraner sind. Also noch nicht mal die Lutheraner sind sich einig, sondern die haben auch nochmal 5 Kategorien pro Land oder teilweise in Ländern. Es ist, also ich war, bin bis jetzt eigentlich platt, also die Zahl, die kommt mir riesig vor. Und dann steht noch dabei, bitte beachten Sie, dass die Zahl je nach Region variieren kann. In Oberarmstadt kommen wir zum Glück, glaube ich, nicht auf ganz so viele. Ich habe mal so nachgedacht, also für die Kernstadt komme ich vielleicht, was mir so eingefallen ist, auf 5. Vielleicht gibt es jetzt so ein paar Verborgene, die mir nicht bekannt sind, die Sie irgendwie im Geheimen treffen oder mindestens in dem, was mir geheim bleibt. Mit den Außenorten würde ich mal sagen, kommen wir vielleicht auch schon auf eine 2-stellige Zahl. Und was heißt da Einheit? Also ich glaube, das Christentum eine der Unheit, vielleicht den Titel der uneinheitlichsten Religion kriegen müsste, mit 40.000 Konfessionen. Also Uneinheitlichkeit gehört eigentlich fast zur Natur des Christentums, müsste man sagen, wenn es nicht so tragisch irgendwie wäre. Und dann ist ja noch so, dass man sich innerhalb der Konfession ja auch nicht immer einig ist. Ja, noch nicht mal innerhalb einer Gemeinde, wie wir schmerzlich, ja, mindestens in der Corona-Zeit, es schmerzlich uns bewusst geworden ist. Wie schwierig es ist, eigentlich allein schon innerhalb einer Gemeinde sich eins zu sein. Und Jesus scheint es zu sehen. Deshalb sagt er das vielleicht schon mal seinen Jüngern im Voraus und damit auch uns. Einheit ist brüchig. Die kommt nicht von allein und die ist auch immer gefährdet. Was also macht Einheit eigentlich so schwierig? Gut, Corona ist vorbei und wir treffen uns jetzt mindestens wieder zum Gottesdienst. Es ist wieder eine gewisse Einheit da. Aber ich befürchte, es wird nicht die letzte Prüfung für unsere Einheit gewesen sein. Also man kann es hoffen, dass es so war, aber ich befürchte, es ist nicht so. Ich sehe einige Konflikte unter der Decke. Vielleicht gibt es auch einige, die ich noch gar nicht sehe, die jederzeit hochbrechen könnten und die auch wieder unsere Einheit ziemlich gefährden könnten. Und dann ist natürlich die Frage, was macht uns schwer, Einheit zu bewahren? Und jetzt wird es ein bisschen eine Sprungbrettpredigt, das gebe ich zu. Also ich entferne mich jetzt ein bisschen vom Text. Nur wir sind, glaube ich, immer auch Teil einer Gesellschaft und bringen das auch in die Gemeinde zurück. Also das ist jetzt keine Gesellschaftskritik. Das ist einfach so. Das war zu jeder Zeit so, dass Christen Teil einer Gesellschaft waren, von der Gesellschaft auch geprägt worden sind. Vielleicht mehr, als sie gedachten und mehr, als sie das haben wollten und mehr vielleicht, als sie es auch wahrhaben wollten. Aber das ist so. Und ich denke, ein Teil in unserer Gesellschaft ist, dass wir eine sehr individualistische Gesellschaft sind. Also jeder hat eine Meinung und jeder vertritt die. Und jeder denkt auch das Richtige. Also ich auch. Natürlich ist meine Meinung meistens schon die richtig ist. Also mindestens bin ich der Überzeugung. Das soll jetzt auch kein früher, war alles besser. Also als das ganze Dorf noch irgendwie eine Einheit war, mindestens sieht man das im Rückblick so oder so, da will ich gar nicht hin. Sondern ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die schon sehr geprägt ist von dem, was sehr eng um uns herum ist. Also wir haben ein eigenes Haus, wir haben eine eigene Familie, wir haben eine eigene Wohnung und da spielt sich eigentlich unser ganzes Leben ab. Es ist nicht so richtig auf Gemeinschaft, also auf eine größere Gruppe angelegt. Wir haben jetzt nicht viele Generationen oder so. Und über das hinaus lässt man sich eigentlich wenig reinreden. Und das färbt natürlich auch ab auf das, wie wir uns in der Gemeinde verhalten. Das tragen wir natürlich diese, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, also dieses Bewusstsein, das tragen wir natürlich auch in die Gemeinde hinein. Und das erschwert Einheit. Also auch geistlich, glaube ich, sind wir sehr stark dabei, immer zu sagen, es geht um mein persönliches Heil, das ist 100% richtig. Also natürlich muss sich jeder persönlich entscheiden. Aber vielleicht hängt da ja noch ein bisschen mehr dran als eine persönliche Entscheidung. Vielleicht sind wir tatsächlich in eine Gemeinde berufen. Oder dass wir sagen, naja, wie sich das mit Gott verhält, das mache ich. Und wie ich mich dann verhalte in dieser Welt, das mache ich mit mir aus. Vielleicht noch mit meiner Frau oder mit meinem Mann oder mit meinem Partner oder mit meinen Kindern. aber ansonsten mache ich das mit mir allein aus oder hier in der Familie aus. Da redet am besten niemand anders rein. Und das macht natürlich alles Einheit erstmal schwierig. Wenn man sich dann versucht, in einer größeren Einheit wie in der Gemeinde zu einigen, macht es das ziemlich schwierig. Ich glaube, wir sind uns gar nicht gewohnt, in so einem großen Rahmen erstmal abzustimmen, weil wir sehr fixiert sind, was unsere Lebensgestaltung betrifft, auf eine sehr kleine Einheit. Der zweite Punkt, von dem wir geprägt sind, kann man eigentlich überall lesen, aber ich glaube, es ist auch so, wir leben in einer Gesellschaft, die an sich schon gespalten ist, die vielleicht sich auch zunehmend spaltet, was hier uns auch prägt. Also ich glaube, dass wir auch als Gemeinde und als Christen aus sehr unterschiedlichen Quellen uns informieren zum Beispiel und in sehr unterschiedlichen, außer dass wir hier in der Gemeinde sind, auch noch in sehr unterschiedlichen Blasen und Milieus, wie man heutzutage so schön sagt, unterwegs sind. Also dass wir uns aus sehr unterschiedlichen Quellen informieren. Und wenn wir sozusagen immer aus den gleichen Quellen, ob die jetzt öffentlich-rechtlich oder irgendwas anderes sind, möchte ich jetzt auch gar nicht werten. Aber dann, wenn man sich da immer informiert, dann kriegt man sozusagen auch immer wieder das gespiegelt, was man sowieso schon denkt. In Corona fand ich schon schmerzlich, dass wir uns manchmal nicht mal mehr auf die Fakten einigen konnten. Also was überhaupt ein Fakt ist, was wir für wahr und was wir für richtig halten wollen. Ich glaube auch, dass wir schon in der Gemeinde sehr weit auseinander liegen. Und das tragen wir natürlich alle in die Gemeinde mit rein. Und es macht schwierig, sich zu einigen oder eine gemeinsame Sicht zu finden. Er hat ja gesagt, Jesus spricht die Einheit an, weil sie gefährdet ist. Er spricht sie aber auch an, weil er sie für wichtig hält. Also Einheit ist kein Selbstzweck. Also es geht nicht nur darum, dass wir uns jetzt nett und wohl fühlen und dass wir alle darauf achten, dass es jedem von uns gut geht und dass so eine gemütliche Atmosphäre entsteht, sondern Jesus sagt, eine Gemeinde hat einen Auftrag. Sie hat einen Auftrag, wie er es hier formuliert, dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, dass du mich gesandt hast, also dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Also der Auftrag der Gemeinde ist sozusagen, der Welt zu sagen, dass Jesus gesandt ist. Und das soll die Gemeinde verkörpern, verkündigen in allen Dimensionen, in denen sie das tut. Kommt ja auch in dem Text zweimal vor, in dem ganzen Gebet kommt es nochmal vor. Also das scheint Jesus ein wichtiger Gedanke gewesen zu sein. Einheit in der Gemeinde, die dient dazu, dass die Gemeinde sozusagen der Welt verkündigt, dass Jesus in die Welt gesandt geworden ist. Also der Auftrag der Gemeinde ist, Jesus bekannt zu machen als den, den Gott gesandt hat. Das ist auch der gemeinsame Auftrag, den wir letztlich hier in unserer Gemeinde haben. Und das sollte bei allem, was wir tun, das Ziel sein. Und Uneinigkeit, Streit, Zwietracht, wie man es auch das Gegenteil von Einheit nennen möchte, sind natürlich ein gutes Mittel, ein gutes und probates Mittel, das Ganze zu verhindern, unserem Auftrag gerecht zu werden. In dem Maß, in dem wir anfangen, mit uns selbst zu beschäftigen, in dem wir anfangen, uns untereinander zu streiten, in dem wir in Auseinandersetzungen verwickelt sind, lähmt uns das, unserem Auftrag gerecht zu werden. Ich bin überzeugt, dass daran natürlich auch ein Interesse besteht. Also in meinen Predigten kommt jetzt Teufel nicht so oft vor, glaube ich, und oder Satan oder Widersacher Gottes, wie man ihn nennen möchte. Aber ich glaube, dass in den Situationen, wo wir als Gemeinde in den Streit an den Punkt kommen, wo es dann auch gar nicht mehr, wo wir gar nicht mehr wissen, wie jetzt eigentlich ein Kompromiss aussehen könnte, und da sehe ich neben Corona auch ganz andere Dinge noch in Gemeinden momentan, ja, das ist dann schwierig. Also die sind ja eigentlich teuflische Situationen. Und ich glaube, es gibt ein Interesse daran. Und ich glaube, dass der Teufel auch ein Interesse daran hat, uns so in Streit zu verwickeln, dass wir uns nicht mit unserem Auftrag beschäftigen, dass wir den aus den Augen verlieren. Was tun? Ich habe ein paar Gedanken, die sind weder erschöpfend noch, glaube ich, klären sie das Problem endgültig. Aber die sind mir eingefallen und deshalb möchte ich sie dort zusagen. Also nochmal auch im Nachdenken über Corona ist mir aufgefallen, was eigentlich bei mir gar keine Rolle gespielt hat oder welche biblischen Gedanken überhaupt keine Rolle gespielt haben, obwohl sie es vielleicht hätten sollen. Ich nenne die mal. Also ein Vers, der mir eingefallen ist, ist: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wer es nachlesen will, steht in Philipper 3. Eigentlich habe ich ja recht. Aber der Vers sollte mich nochmal zurücktreten lassen. Wenn einer von meinen Geschwistern oder eine von meinen Geschwistern was völlig anderes sagt und vielleicht auch was mir Konträres sagt. Mindestens würde mich doch der Vers ermutigen, ihn nochmal anzuhören. Also nochmal mitzudenken, was er eigentlich sagt, wenigstens zu verstehen, was er sagt. Sich nochmal reinzudenken, warum er es vielleicht auch sagt. Der oder die andere könnte ja vielleicht doch recht haben am Ende. Also ich glaube, ich mindestens bin immer in der Gefahr gestanden, vorschnell überhaupt nicht mehr zuzuhören, zu sagen, ja komm, lass es. Ich glaube aber, dass Canceln, wie man das ja heutzutage nennt, keine gute christliche Tugend ist. Es ist genauer gesagt überhaupt keine christliche Tugend. Auch und sollte deshalb auch in der Gemeinde irgendwie nicht praktiziert werden. Dann ein anderer Gedanke, der für mich auch keine Rolle gespielt hat, ist Starke und Schwache. Also, dass man dem nochmal nachgeht. Es gibt Starke und Schwache in Konflikten in der Gemeinde. Damals in der Gemeinde war es ja so, dass es darum ging, wer es nachlesen will, 1. Korinther 8, da ging es darum, kann man das Fleisch, was in Tempeln zum Opfern benutzt wird und dort geschlachtet wird, kann man das anschließend als Christ essen? Und da gab es Leute, die haben gesagt, nee, das kann man nicht, da wird man irgendwie schlecht beeinflusst, dann das geht nicht. Und dann sagt Paulus, ja, dann solltest du vielleicht auch darauf verzichten, um deines Bruders willen. Also ich habe eine andere Geschichte, die ist mir auch wieder eingefallen. Ich war ja hauptamtlich ein paar Jahre bei der Studentenmission und da gab es eine Gruppe, die Gruppen, die haben sich immer so traditionell am Semesterende getroffen für ein Wochenende, um einfach nochmal eine Nachbetrachtung zu halten vom Semester und auch nochmal zu planen dann fürs nächste Semester. Und da war es eigentlich bei einer Gruppe üblich, dass man sich dann an den Abenden, wenn man dann genug gearbeitet hatte für den Tag, sich hingesetzt hat und ein Bier zusammen getrunken hat. Also die haben sich jetzt nicht wild besoffen, aber die haben schon ein Bier zusammen getrunken. Es war im Badischen Tannenzäpfle, ist auch ein gutes Bier. Und es war auch soweit voll okay. Nur dann kam einer zu der Gruppe dazu, der Alkoholiker gewesen war und trocken war. Und jetzt ist nicht die Frage, wie damit umgehen. Die einen haben gesagt, naja, wir würden aber trotzdem ganz gern auf das Bier zu verzichten, jetzt, wo wir da abends immer so nett zusammen sitzen. Das ist eigentlich, wollen wir eigentlich eher nicht. Und dann am Ende haben sie sich aber doch geeinigt. Und das fand ich schon ein Zeichen von Größe, dass sie gesagt haben, okay, wenn der eine mitkommt, dann verzichten wir komplett auf Alkohol. Also wir lassen die Bierkisten, die wir bisher immer mitgenommen haben, zu Hause und trinken halt an dem Abend Wasser oder Fanta oder ich weiß nicht, was sie dann getrunken haben. Fand ich schon ein großes Zeichen für Einheit, auch damals. Also was nehme ich für die Einheit in Kauf, auch an Verzicht? Und ich hatte es in meiner letzten Predigt schon mal erwähnt, was ich auch noch einen interessanten Gedanke für Einheit finde, ist Apostelgeschichte 2, Vers 46. Da ist die Rede, dass sich diese Christen damals jeden Tag getroffen haben. Also muss ich auch nochmal. Also die haben sich jeden Tag in den Häusern, steht es, im Tempel und in den Häusern getroffen, um das Abendmahl zu feiern, gemeinsam zu essen und um zu singen und zu beten. Tag für Tag. Ja, also ich habe mir das nochmal überlegt und gesagt, nee, also im Leben würde ich das nicht schaffen, jeden Tag mich hier mit der Gemeinde irgendwie zu treffen. Das finde ich schon spannend. Also es ist eigentlich ein wahnsinniger Einsatz. Man kann ja auch negativ sagen, die haben ja eigentlich nur noch in ihrer christlichen Blase gelebt, haben noch einen Tag gearbeitet und dann sind sie abends, sind sie dann auch nochmal, weiß nicht, eine, zwei Stunden steht es nicht dabei, wie lange sie dann noch zusammengesessen sind. Aber die haben sich als Christen schon häufig getroffen. Also denen war das wichtig, sich mit anderen, die auch in der Gemeinde sind, gemeinsam singen, beten und essen. Wie gesagt, ich würde es nicht schaffen, aber ich finde es schon herausfordernd. Es waren natürlich auch andere Zeiten, eine andere Gesellschaft, klar. Und trotzdem glaube ich, dass das zur Einheit beigetragen hat. Natürlich, wenn ich mich jeden Abend mit jemandem treffe, zudem habe ich dann mit der Zeit schon ein Verhältnis, was anders ist, wie wenn ich mich vielleicht nur einmal im Woche oder einmal im Monat oder so den Menschen sehe. Also einen Gedanken habe ich, kann ich daraus auch mitnehmen, den ich auch, der mir auch in den Gesprächen nach Corona nochmal aufgefallen ist. Ich glaube, was uns nicht mehr passieren sollte, ist, dass der Gesprächsfaden abreißt. Klar, in Corona, das war so eine Situation, die hat uns alle irgendwie überfordert und war schwierig. Aber ich glaube, was eines der Probleme war, ist, dass der Gesprächsfaden in unserer Gemeinde abgerissen ist. Dass wir eigentlich keinen gemeinsamen Platz mehr hatten plötzlich, wo wir uns getroffen haben, mindestens vielleicht einmal in der Woche und miteinander reden konnten. Und das irgendwie völlig auseinandergefallen ist, auch vom Gespräch her. Vielleicht wäre das ein Anfang im Sinne dieser ersten Christen, die sich tatsächlich täglich getroffen haben. Mir ist auch klar, dass alle diese Punkte nicht automatisch zu einer Einheit führen. Das hatte ich ja versucht, in meiner letzten Predigt klarzumachen. Trotz allem dem hat es nicht mal der große Paulus geschafft, mit allen Menschen in einer Einheit zu bleiben, sondern auch er hat sich von Leuten getrennt. Und auch in der ersten Gemeinde, das hatte ich ja da dargestellt, gab es im Laufe der Zeit doch Probleme, die die Einheit stark gefährdet haben. Mein allerletzter Gedanke: Die große Einheit kommt. Also wir leben darauf hin, dass wir alle eins sind. Gottes neue Welt, die kommt und die in der Offenbarung beschrieben wird, die besteht nicht darin, dass goldene Straßen durch Reihenhaussiedlungen führen oder durch Siedlungen mit Einfamilienhäusern, interessanterweise, sondern die besteht darin, dass es auf eine Stadt zugeht und dass wir gemeinsam, in der wir zusammen wohnen, und dass es darum geht, dass wir gemeinsam vor Gott stehen, alle in weißen Kleidern, das ist auch schon sehr einheitlich, die anscheinend zeigen sollen, dass wir mit Gott dann auch im Reinen sind. Das hat ja auch eine gewisse Symbolik, was da drin steckt. Aber da geht's hin. Wir sind eins. Die ganzen 40.000 und alle Völker und alle Nationen und alles wird eins sein und zusammen vor Gott stehen und Gott anbeten. Da geht's hin. Für mich, der Menschenmaßen ein bisschen eher kritisch findet, nicht jetzt so ein Bild, wo ich unbedingt denke, aber es wird schon gut werden. Es wird schon gut werden. Also es ist ein gutes Bild für Einheit. Und hier können wir schon mal anfangen, dafür zu üben. Also unter den Fünfen und Zehnen, vielleicht auch hier unter uns selber in Oberramstadt, wohin es läuft. Es läuft auf eine Einheit zu. Und wir können darauf vertrauen, dass Jesus auch heute für uns betet, trotz der 40.000 Konfessionen, dass wir eins sind. Wir brauchen die Einheit, schon um unseren Auftrag als Gemeinde gerecht werden zu können. Und ich glaube auch, dass die Zeiten härter werden könnten, dass wir die Einheit brauchen als Christen. Amen.